Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und wenn Sie Carsten richtig zugehört haben, dann wissen Sie, morgen ist dann der ideale Kinotag. Morgen sollte man dann wirklich losgehen und sich die Filme ansehen. Wir haben eine ganze Menge Empfehlungen für Sie, zum Beispiel Geschichten vom Krieg. Und man kann vom Krieg eben auch anders erzählen, also mit Stahlgewittern, großen Explosionen und Leichenbergen. Es geht auch indirekt und dann wird es vielleicht sogar noch eindrücklicher. Zum Beispiel in dem Film A Perfect Day aus Spanien, der nimmt sich den Bosnienkrieg vor und erzählt in einer schwarzen Komödie von einer unglaublichen Geschichte. Und der Film ist eine deutsche-polnische Koproduktion. Unser letzter Sommer erzählt ihm auch vom Alltag, von einer gewissen Normalität zwischen den Schlachten. Ein Film, da erwarten wir hier zum Glück den Regisseur höchstpersönlich bei uns, den polnischen Regisseur Mihai Rogalski, der es doch geschafft hat, hier mit seinem Kinodebüt gleich ein sehr eindrückliches Werk zu schaffen. Dies und vieles andere mehr jetzt hier gleich 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Ich komme bis aufs Dach. Niemand hält mich auf. Ich finde mich wieder auf einer Insel, die in der Luft schwebt, am Rande des Abgrunds. Natürlich gucke ich automatisch rüber zum anderen Turm. Aber dann muss ich es wagen, nach unten zu schauen.
Der Franzose Philippe Petit wagte im Jahre 1974 das Unglaubliche und er hat es tatsächlich vollbracht. An einem Seil, ohne Genehmigung übrigens gespannt, zwischen den Türmen des World Trade Center in New York, vollzog er einen artistischen Piratenakt, nennen wir es mal so. Und damit hallo und herzlich willkommen, Thomas Klein ist da.
Hallo.
Thomas, diese Geschichte ist schon einmal in einem sehr, sehr schönen Dokumentarfilm erzählt worden, Man on the Wire. Mhm. Jetzt haben wir The Walk von Robert Zemeckis, der diese Geschichte also als Spielfilm uns präsentiert, und zwar in 3D. Aber erstmal ein Wort zu Robert Zemeckis, den wir ja in diesen Tagen feiern, wegen Zurück in die Zukunft. Ne?
Ja, Robert Zemeckis als Regisseur dieser Zurück in die Zukunft-Trilogie ist halt in der letzten Woche am Mittwoch, am 21. Oktober 2015, natürlich so eine Schlüsselfigur gewesen, weil das war ja dann der Termin, an dem in Zurück in die Zukunft 2 quasi dann die Reise in die Zukunft ging. Also das Hier und Heute war damals ja dann doch die ferne Zukunft von vor 30 Jahren, egal. Nein, und Zurück in die Zukunft hat irgendwie eine erstaunliche Strahlkraft. Also muss man schon Robert Zemeckis auch lassen. Der hat ja viele, viele tolle Filme gedreht in seiner Karriere. Also ich sag mal, Forrest Gump war toll. Wer hat Angst vor Roger Rabbit gedreht? Diese sehr interessante und spleenige Mischung aus Zeichentrick und Realfilm. Und das ist aber vielleicht auch irgendwie so eine Grundidee von Zemeckis und seiner Arbeit. Dieses Interesse am Handwerk, an der Technik, an der Filmtechnik. Das ist so ein Aspekt, der ihn auch an Filmen und an Geschichten sehr interessiert. Also klar, die Geschichte ist auch immer spannend, aber in erster Linie geht es ihm auch ein bisschen darum, neue Bilder zu zeigen, neue Bilder zu kreieren. Er hat ja auch so diese Motion-Capturing-Sachen gemacht, Polar Express zum Beispiel oder Beowulf, Filme, wo wir jetzt vielleicht sagen, so inhaltlich, ja, nicht so spannend, aber eben technisch sehr, sehr fortschrittlich. Und diesen technischen Fortschritt sieht man eben auch bei The Walk.
Unbedingt, also die 3D-Technik macht hier schon sehr viel Sinn, wobei wir kurz mal erklären müssen, bevor dieser eigentliche faszinierende Akt sich dann eben vollzieht, müssen wir durch so eine Durchstrecke, erzählerisch wird er erstmal uns präsentiert, wie die Figur, also Philippe Petit, wie dieser Franzose, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, sein Team so zusammenstellt. Und das fand ich also sowas von zäh. Es dauert ja ewig, bis die endlich mal eine Gruppe sind.
Ja, also ich hatte tatsächlich auch ein bisschen ein Problem bei dem Film damit, dass man relativ lange, ich sag jetzt mal vielleicht eine Stunde oder sowas, 70 Minuten, im Grunde genommen erfährt, wie Joseph Gordon-Levitt, also dieser Philippe Petit, wie der quasi wurde, wie er ist, also wie er sozusagen zum World Trade Center gekommen ist. So ein bisschen die Jugendjahre, die Vorgeschichte, wie er sich so als Straßenartist, Künstler, Magier, Jongleur und dann eben auch als Hochseilartist verdingt, bevor er dann eben diese Idee hat, diese noch nicht fertiggestellten World Trade Center Türme quasi mit einem Seil zu verbinden und da irgendwie rüber zu laufen. Und das ist eben ja schon, das zieht sich so ein bisschen. Und ich meine, ich mag Joseph Gordon-Levitt ja total gerne als Schauspieler. Ich finde ihn charmant. Ich mag die Wahl seiner Stoffe und Ideen total gerne. Aber man hat eben auch so ein bisschen das Gefühl, der müht sich doch sehr damit, so eine gute Laune, so einen komischen Zauber in eine Geschichte oder einen Teil der Geschichte reinzubringen, wo es dann doch ein bisschen auch fad ist.
Ja, fand ich auch, aber es ändert sich dann plötzlich. Also man muss sagen, es lohnt sich, durch diese lange Durststrecke zu gehen, weil was man dann sieht, also in dem Augenblick, wenn er das Center betritt, wenn er schon anfängt, dieses Seil da zu spannen, das muss ja alles konspirativ gemacht werden, das ist auch witzig erzählt, wie so eine Agentenkomödie ein bisschen. Also wenn das dann passiert, dann plötzlich sieht man etwas, was man so im Kino noch nicht gesehen hat.
Nee, also in dem Moment, wo man in New York ist, in dem Moment, wenn man diese gerade noch nicht so wirklich 100%ig fertig aufgestellten World Trade Center Türme sieht, wenn man das New York der Zeit, der mit 70er irgendwie sieht, dann ist der Film auf einmal schon irgendwie auch sehr mitreißend. Und wenn er dann auf den einen Turm raufklettert, so probehalber mal zu gucken, da sind ja noch Bauarbeiten im Gange, aber er steht dann oben auf der Spitze des einen Turms und guckt dann diesen Abgrund hinunter, dann ist man eben im Kino, weil es eben 3D ist und gerade im IMAX-Kino, wäre ja bei uns in Berlin am Potsdamer Platz eben möglich, das sind dann schon Bilder, da darf einem auch mal richtig schwummerig werden. Also da gewinnt der Film auf einmal auch so eine Sogwirkung und so einen ästhetischen Reiz. Da macht das dann auch einfach alles auch sehr viel Spaß. Mhm. Man fragt sich aber natürlich dann auch so ein bisschen, warum genau musste man jetzt eben diese elendig lange Vorgeschichte irgendwie sehen? Warum kann der Film nicht gleich in New York anfangen?
Ja. Also was man dann sieht, ist eine Feier auch des Künstlerischen, des Schwebenden, des Absoluten. Denn er ist in dem Augenblick in so einem Rausch auch. Also man versteht auch, der will da nicht mehr runter. Also das heißt, man versteht es eigentlich nicht, weil wir würden da gar nicht erst raufgehen. Aber es zu sehen, wie wunderbar er tänzerisch sich über dieses Seil bewegt, dann bekommt es übrigens auch etwas von dem, was du am Anfang angesprochen hast, das Interesse von Robert Zemeckis eben für Filmtechniken. Weil es ist dann auch so etwas wie eine Slapstick-Komödie. Die Polizisten versuchen, ihn da runterzubekommen und er geht dann wieder weg. Also es hat dann was von Chaplin auch sogar.
Der Plan ist ja ursprünglich, er läuft einmal über das Seil von einem Turm zum nächsten und das war's dann. Und das ist ja natürlich was, ich sag jetzt mal du und ich und wahrscheinlich so ziemlich jeder andere auch schon eher lassen würde. Aber wenn er denn auf dem Seil steht, dann kommen auf dem einen Turm schon die ersten Polizisten, dann beschließt er quasi in diesem Moment, das hast du ja absolut recht, in diesem Rausch, sagen wir mal, in diesem Höhenrausch vielleicht auch, beschließt er dann, nein, er muss jetzt nochmal zurücklaufen. Und dann läuft er zurück und läuft dann nochmal zum anderen Turm rüber. Und man versteht irgendwann dann aber schon ganz gut, warum der da nicht runter will. Natürlich ist das irgendwie mordsgefährlich. Das ist ein bisschen, glaube ich, so wie die Reise zum Mond. Man ist quasi in so einer Position, man ist der erste und vielleicht auch einzige Mensch, der jemals da oben zwischen diesen Türmen stehen wird. Und das ist dann schon irgendwie ein Reiz, der sich auch ins Kino oder zum Zuschauer überträgt.
Und da sehen wir in dem Film The Walk von Robert Zemeckis jetzt im Kino zu sehen. Bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Klein. Wir bleiben mal bei dem größeren Teil der Menschheit und sagen, uns ist es schön, sich sowas anzusehen. Man muss es nicht unbedingt machen.
Es gibt andere Leute, die sowas für uns tun.
Genau, und dafür sind wir Philipp Petit sehr dankbar. The Walk jetzt im Kino.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Seit Donnerstag ist bei uns in den Kinos der Film A Perfect Day zu sehen. Ein Film, der schon in Cannes euphorisch gefeiert wurde und auch jetzt die Kritiker weltweit entzückt. Es ist schon der 6. Film eines spanischen Regisseurs, den wir in Deutschland auch kennen, nämlich Fernando León de Aranoa. Er hat schon so wunderbare Filme gemacht und zwar auch sehr realistische Filme. Es war immer so ein sozialrealistischer Regisseur. Filme wie Montags in die Sonne, Prinzessas oder Amador. Jetzt also haben wir seinen neuen Film. Alle bisherigen übrigens spielten auch in Spanien. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wolfgang Hamdorf ist da, unser Mann für das spanischsprachige Kino.
Ja, hallo Knut.
Nicht jetzt haben wir zum ersten Mal einen Film, der im Ausland spielt, nämlich in Bosnien, Perfect Day. Wir sind im Jahre 1995. Die Erzählweise ist auch anders als das, was er bisher gemacht hat. Er erzählt von so einer Gruppe, das sind so internationale Freiwillige, ziemlich erfahrene, man kann auch sagen, vielleicht zynische Typen, die schon eine ganze Menge gesehen haben in diesem Krieg. Und die versuchen eben nach wie vor humanitäre Hilfe da im Kriegsgebiet zu leisten.
Ja, das ist ganz, ganz interessant. Das ist so eine Art, könnte man sagen, Klempner ohne Grenzen. Also sie versuchen im Bosnienkrieg quasi dieses Wasser und das Abwasser am Leben zu erhalten. Das ist ja existenziell wichtig, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen profan klingt, dann wenn dann Latrinen gemacht werden müssen. Hier in dem konkreten Fall ist ein Brunnen vergiftet. Das heißt, es liegt wirklich eine Leiche in dem Brunnen drin und die versuchen das rauszuholen, damit eben nicht der letzte Brunnen in der Gegend auch noch vergiftet wird. Und das Seil reißt, so fängt der Film an. Und dieses gerissene Seil, das zieht sich quasi bis ans Ende des Films durch, weil diese freiwilligen Helfer, die müssen dieses Seil irgendwo auftreiben, kriegen von den Nachbarn nichts, absolute Schwierigkeiten, überhaupt mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Die Bürokratie der Blauhelme ist ganz extrem. Man sieht so diese Militär, diese umständlichen Prozeduren, bis das in Gang kommt. Und dann gibt es eben auch die skurrilsten Formen da. Es gibt Kriegsgewinnler, die dann eben wirklich den Eimer Wasser aus dem Tank für $10 an die Bevölkerung verkaufen. Dann sieht man Freischärler, die schnell, bevor der Waffenstillstand anfängt, noch schnell ein paar Gegner liquidieren wollen.
Also dieser Film, Wolfgang, der für mich so Züge hat einer brillanten Kriegssatire, hat wirklich was sehr Satirisches, beruht ja wohl auf einem Roman einer spanischen Ärztin, die selbst im Bosnienkrieg war, also selbst das alles erlebt hat, aber auch der Regisseur hat gewisse Erfahrungen dort.
Ja, der Roman, der ist jetzt, es ist rausgekommen, das beruht eben auf ein Jahr in Bosnien, für Ärzte ohne Grenzen war die Frau da, und Fernando León de Aranoa war aber auch 1995 selbst in Bosnien und hat eben Dokumentarfilme über die Arbeit dieser humanitären Hilfsorganisationen gedreht, und er kann sich noch sehr gut an diese Zeit erinnern, sagt er, und es hat eben auch den Film geprägt. geprägt.
De hecho, una de las cosas que más me interesaba era contar precisamente su rutina, ¿no? No igual.
Was ich in meinem Film erzählen wollte, war die tägliche Routine dieser Helfer. Da ist selbst ein ruhiger Tag immer noch kompliziert. Du musst durch militärische Kontrollpunkte durch, du stößt immer Adrenalin aus, ganz dramatische und ganz komische Situationen liegen ganz eng beieinander. Diese tägliche Frustration, den Kampf gegen die Resignation wollte ich zeigen. Da mischt sich das Drama mit dem Humor, da müssen dauernd Hindernisse überwunden werden und ich dachte, das ist der Stoff für einen Film.
Und dieser Film, also A Perfect Day, erinnert mich sehr stark an einen Film, der international extrem erfolgreich war, hat auch einen Oscar bekommen, nicht? No Man's Land, das war 2001 von Denis Tanovic. Auch da geht es ja so um die Aussichtslosigkeit, diese völlige Ratlosigkeit internationaler Helfer, die einem eingreifen wollen, aber immer wieder merken, es funktioniert irgendwie nicht, was wir hier tun wollen.
Ja, der Humor ist sehr ähnlich und was mir Fernando Londoño auch erzählte, dass der Film, der ist ja dieses Jahr in Sarajevo auf dem Festival gelaufen und er sei extrem gut angekommen. Da sind ja immer wahnsinnig viele Leute, glaube ich 4000 Leute in diesem großen Freilichtkino drin. Und er sagt eben auch, wahrscheinlich liegt der spanische und der bosnische Humor doch sehr nah beieinander. Also dieser Film, der lebt ja von dem Galgenhumor, dieses Lachen, das einem wirklich als Zuschauer dann auch fast im Halse stecken bleibt. Und das sagt Fernando Londoño Aranoa, gehört eben auch zu dieser Arbeit in Krisengebieten.
Para los trabajadores humanitarios, el humor es una herramienta tan importante como.
Für die Mitarbeiter solcher humanitären Einsätze ist der Humor einfach ein Hilfsmittel, um zu überleben, wie der Pass, das Seil oder das Auto. Wenn du jeden Tag mit ganz grausamen Dramen zu tun hast, musst du irgendwie Abstand gewinnen. Der Humor hilft dir, diese ganz fürchterlichen Eindrücke zu verarbeiten. Und auf einmal machst du dann die lustigsten Witze über die schrecklichsten Dinge.
Die Filme, die wir bisher gesehen haben, Wolfgang, von Fernando León de Aranoa, waren oft sehr komisch. Sie haben aber immer auch so eine Lebensfreude gehabt, also auch in dunklen Dingen dann doch irgendwie eine fröhliche Seite entdeckt. Und es waren, wie gesagt, oft sehr sozial realistische Filme, eben über Jugendliche in Vorstädten, Arbeitslose an der Küste oder eben Prostituierte in der Madrider Altstadt. Also Filme, die wir auch in Deutschland gern gesehen haben, die uns fasziniert haben. Dieser neue Film ist ganz anders, auf Englisch gedreht zum ersten Mal und sogar mit internationalen Stars wie Benicio del Toro oder Tim Robbins. Also insofern fragt man sich natürlich, kann der Regisseur trotzdem seine Eigenart und seine ganz besondere Handschrift hier bewahren?
Also ich glaube, er hat es beibehalten, weil wenn man jetzt montags in die Sonne sieht, das ist ja auch dieses Ensemble, was ganz wunderbar funktioniert mit Javier Bardem damals und den anderen. Und das hat man hier auch, dass die Leute Englisch sprechen, ist natürlich logisch, weil er das auch so erlebt hat damals. Das ist einfach die Sprache. Das sind ja jetzt nicht alles Original-Muttersprachler, sondern die Radebrechen dann untereinander.
Müssen sich
auch
verständigen
mit
untereinander.
Eben. Und das ist schon eine ganz, ganz realistische Situation. Und ich finde, das macht auch den Reiz aus des ganzen Films, dieses Ensemble einfach, diese Form der Hassliebe, die Macken, die Leute in den Jahren der Zusammenarbeit entwickelt haben und dieses ja etwas sehr fragile, multinationale, was halt manchmal klappt und eben dann auch manchmal nicht. Und er hat eben wirklich mit ganz wunderbaren Schauspielern aus Hollywood gedreht, aber eben zu 100% in Spanien, das darf man nicht vergessen. Das ist eine 100% spanische Produktion und ist eben auch in Andalusien gedreht. Man sieht diese Landschaft und denkt ja, Bosnien, klar, man hat auch manchmal so Minarette von so Dörfern im Hintergrund. Also es ist schon sehr gut gemacht, aber es ist in Andalusien gedreht.
Ein Film, den man getrost bezeichnen kann als brillante schwarze Komödie, denke ich mir, Wolfgang, und vor allem ein absolut großartiger Antikriegsfilm, nicht mit einem ganz besonderen schwarzen Humor. Der neue Film von Fernando León de Aranoa, A Perfect Day, über internationale Hilfsorganisationen im Bosnienkrieg. Wolfgang, vielen Dank dir. Herzlich willkommen. Er ist jetzt hier. Den Weg kannte er ganz gut, weil er nämlich gleich um die Ecke auch Professor ist hier an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. Regisseur Stefan Schwietert. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich total, wieder mal in deiner Sendung zu sein.
Ja, immer mal wieder machst du einen interessanten neuen Film und immer haben diese Filme etwas zu tun mit Musik. Also sehr oft jedenfalls. Heimatklänge waren Filme über Volksmusik im besten Sinne des Wortes. A Tickle in the Heart und Vergessen. Also schöne Filme fürs Kino, die eben erzählen von Musik und auch dein neuer Film mit diesem Titel. Ich sage ihn immer wieder gern. Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared. Ist eigentlich auch fast so was für die englische Sprecherziehung. Dieser Film erzählt wieder von einem Musiker, nämlich Bill Drummond, früher mal Cal F. Also das war ja ein wirklich legendäres, extrem erfolgreiches Elektro-Punk-Duo, das er da betrieben hat. Wieder ein Film über Musik, über Musiker. Warum ist dir das so wichtig? Dein Lebensthema offenbar.
Naja, ganz ehrlich, Musiker sein ist immer noch der schönste Beruf für mich. Also Filme machen ist toll, aber wir haben halt den einen klaren Nachteil, wir können nicht einfach spontan loslegen. Und da sind wir aber auch schon beim Thema, weil mir ging es darum, gerade in diesem Film, ich habe so viele Filme über Musiker gemacht und dann immer diese Polarisierung, da ist der Musiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Publikum, das den Film konsumiert. Und ich finde, dass meine Beobachtung ist, dass es immer extremer geworden ist, dadurch, dass wir jetzt mit den digitalen Medien auf jedem Smartphone, auf jedem iPod, im Internet die Musik verfügbar haben, mit einem Klick sie wieder weglegen können. Und deswegen fand ich es spannend, mit jemandem zu arbeiten oder einen Film zu machen, der sich auch die Frage stellt, was ist überhaupt die Funktion von Musik bei uns und wie kann man vielleicht auch selber, wie gehen wir mit Musik um, ja? Also was bedeutet das alles? Mhm. Und das eben auf eine humorvolle und witzige Art und Weise, also jetzt nicht irgendwie als Gedankenspiel, sondern richtig in der Praxis rausgehen auf die Straße, Leute treffen, mit ihnen was anstellen.
Das ist ja seine Methode und wir müssen gleich kurz für die Leute, die ihn jetzt auch nicht so kennen, ihn mal beschreiben. Also er war wahnsinnig erfolgreich Millionär, dann verbrennt er 1 Million, das ist wirklich berühmt, eine Kunstaktion, wenn man so will, auch nicht 1 Million Pfund auf der Bühne und sagt, hier Leute, Schluss, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Warum auch dieser radikale Schnitt in seinem Leben, also sich vom eigenen Erfolg auch loszulösen?
Na, ich glaube, also die Band, damals hieß ja KLF, und die sind deswegen heute noch legendär, weil es gab ja viele Bands, die mal ein paar Millionen Platten verkauft haben und dann wieder in die Vergessenheit geraten, weil sie eben auch in ihren Aktionen, die sie gemacht haben, angeregt haben, über Musikindustrie nachzudenken. Geht's eigentlich nur ums Geld oder wenn nicht, wie können wir uns verbinden, wie können wir kommunizieren? Und ich glaube, letzten Endes wollten sie sich auch von dieser Musikindustrie wieder lösen. Und meine Theorie ist ja, dass sie das ganze Geld verbrannt haben, weil sie das dort verdient hatten. Und so eine Art Absolution, Absolution. Ja. Bill Drummond, also das ist jetzt meine Meinung, ja, Bill Drummond sagt da nichts zu.
Ja, sagt nichts dazu, dann sind wir schon beim wichtigen Punkt auch in deinem Film. Also du darfst ihn begleiten, du darfst dabei sein bei dieser ja auch wieder wunderschönen Kunstaktion, die er heute macht, also das Project 17. Er zieht durch die Welt und nimmt an verschiedenen Orten, in Clubs, Altersheimen, Kloster, also nimmt er so Chöre auf und redet mit denen, spielt mit denen, macht also Musik mit Menschen und verbindet das dann. Aber er selbst versucht sich ja immer zurückzunehmen. Ich sage ja fast auszulöschen. Warum lässt er überhaupt so einen Film dann zu? Warum darfst du dabei sein mit so einem ja, ganz normalen Filmteam dann?
Naja, erstmal muss man sagen, es sind ja keine Chöre, sondern er geht hin und holt die Leute wirklich. Und das macht ja so viel Spaß oder ist spannend, ob es gelingt. Weil wir alle haben ja eine gewisse spontane Scham, einfach loszusingen. Er holt die ja auf der Straße ab. Also unterbricht Bauarbeiter oder Taxifahrer bei ihrer Arbeit.
Also er stellt die Chöre quasi zusammen.
Genau. Und da gehört für ihn halt auch wieder dazu, dass das nicht erstmal, das hätte er natürlich auch machen können als Star, er verbreitet das über die Medien und dann sieht man das auf YouTube oder im Fernsehen und so weiter. Das war ihm aber nicht Sinn der Sache. Mhm. Und da mussten wir lange verhandeln, wie wir mit ihm da einen Film drüber machen dürfen. Es gab ja eben viele Verbote und lange Gespräche und ich glaube, wir sind zu einer spannenden Lösung gekommen, wie wir kreativ das in den Film mit einfließen lassen, wie wir mit diesen Verboten umgehen.
Also du bist auch präsent im Film, nicht im Bild, aber man hört dich, man hört deine Fragen, es ist auch ein Dialog zwischen euch beiden, aber trotzdem nochmal die Frage, warum lässt das dann zu? Ist es nicht auch fast etwas, was seinem Modell zuwiderläuft, sich nicht ihm mehr zu exponieren?
Na, ich glaube, dass der Film selber auch nochmal gesehen werden soll oder kann, als ein eigenes Projekt im Rahmen von The 17. Also jeder kann da ja Aktionen machen. Jeder kann eine Partitur schreiben in Worten und die aufführen, dort auf die Website stellen oder selber machen. Und ich habe ihm halt angeboten, ich mache einen The 17 Film, der in sich abgeschlossen auch wieder eine Aktion ist. Wir haben ja auch zum Teil sehr performativ gearbeitet. Mhm. Wir haben auch gesagt, der Film kommt nur in sich geschlossen raus als Ganzes. Also die Musik wird nicht außerhalb veröffentlicht zum Beispiel.
Ein Soundtrack-Album oder
so. Genau, sowas. gibt kein Soundtrack-Album.
Deshalb können wir hier auch nichts spielen. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, finde ich, weil, wie du schon sagst, das Schöne ist ja gar nicht das Produkt, sondern wie es zustande kommt. Also der Prozess, seine Gespräche mit den Leuten. Und er erscheint ihm dann doch auch wieder ein sehr kommunikativer, auch warmherziger Mensch zu sein. Also mir gefällt es so gut, wenn er bei den Schülern da ist und mit den Schülern auch eben so Krach macht und mit denen redet und die natürlich alle wissen wollen, wieso haben sie 1 Million Pfund verbrannt und so. Er antwortet dann auch ganz ernsthaft. Also er wirkt jetzt gar nicht so scheu und vielleicht auch punkig, wie man sich es vielleicht vorstellt.
Na, er hat diese vielen Seiten. Also erst durch die Medien, was ich mir so angeguckt habe, informiert habe, war so dieser Typ, der eben auf die Bühne steht und mit dem Maschinengewehr aufs Publikum schießt und
gab's auch,
diese ganzen Aktionen macht. Mhm. Und im Kennenlernen habe ich erstmal, was für mich sehr wichtig war, jemanden kennengelernt, der sehr zuverlässig ist. Also mit dem man, nachdem wir Vertrauen gewonnen haben, auch bis an die Grenzen gehen kann. Und ich denke, das war auch für die Filmarbeit wichtig. Das ist ja kein Film über ihm, sondern es ist wirklich ein Film, wo man gemeinsam gereist ist und sich alles Mögliche Verrückte hat einfallen lassen. Und ja.
Du hast schon so viele Porträts gemacht über Musiker, Musikerinnen. Wie war das jetzt hier in dem Fall auch für dich, diese Reise? Also was es ihm schenkt, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Das sieht man ja auch im Film, nicht? Also dass er tolle Begegnungen hat und dass Musik für ihn dann wirklich nichts Kommerzielles ist, sondern ein Stück von Selbstverwirklichung für alle, die da mitmachen. Aber wie war es für dich auf dieser Reise?
Also für mich hat das extrem zurückgeworfen auf meinen Umgang mit Musik in Film. Also ich bin jetzt total froh, dass ich ein bisschen Zeit habe zu überlegen, Stichwort Professor, weil sofort wieder ein Musikfilm wie vorher könnte ich nicht machen über irgendetwas. Ich muss jetzt richtig erstmal selber auch neu nachdenken, wie ich mit Musik und Film in Zukunft umgehen kann. Mhm. Es muss da was passieren. Und was bei dem Film ja nochmal besonders ist, dass auch das Kino so wichtig ist. Also wir gucken ja nicht nur Musik, hören wir immer für uns da, Kopfhörer schaffeln, sondern auch Filme, ich selber, schauen wir uns immer mehr auf dem iPod an oder auf dem Fernseher zu Hause und so weiter. Und hier spielt das Kino eben eine große Rolle. Also das als Gemeinschaftsraum, wo man was erleben kann, wo man, wenn man zusammen in dem Raum ist, ja auch eine Chance, ein Potenzial hat, was gemeinsam anzustellen. Das probiert der Film auch noch, ist das Ende nicht verraten. Nee. Aber auch was für die Zukunft. Ja, also das Kino als Ort der gemeinsamen Zusammenkunft weiter zu fördern und zu bedenken.
Man könnte auch gemeinsam singen, zum Beispiel. Alle könnten ja dann eigentlich im Kino auch so einen Chor bilden. Wäre ja auch eine Möglichkeit, eine sehr aktivierende Möglichkeit deines Films, nicht?
Genau.
Aber es ist eben auch ein Nachdenken darüber, dass vielleicht noch zum Schluss, wie weit man sich eben verkauft, was Kompromisse sind. Also ich finde, es geht dann auch über das normale musikalische Porträt hinaus, nicht? Also welche Kompromisse muss ein Künstler eingehen, zum Beispiel, um seine Kunst zu machen? Und bei ihm war es ja das, im Film gibt es diesen schönen Begriff des kommerziellen Selbstmordes, was nach wie vor irgendwie rätselhaft und ziemlich einmalig ist. Also dass man sieht es ja, alles eingelagert, hat seine Platten, er hat im Prinzip auch verboten, seine Musik zu spielen. Man darf eigentlich KLF nicht spielen. Wir machen also es jetzt trotzdem. Ist das ein Rechtsbruch? Was machen wir jetzt eigentlich?
Ja, ich glaube, die Radiostationen haben sich da so eine kleine Ausnahmeregelung, aber tatsächlich seine Musik kann nicht mehr gekauft werden. Deswegen findet man sie auch nicht auf iTunes und so weiter. Nur illegal auf YouTube oder.
Also ich habe unseren Musikredakteur, den Mieke Korbeck, extra nochmal gefragt. Er sagt, du warst da, ist auf CD, das können wir auch spielen. Also da kann er jetzt auch nichts machen. Aber gefallen würde es ihm nicht. Machen wir uns jetzt nichts vor, dass wir jetzt ein altes Stück von ihm spielen. Wir machen es aber trotzdem. Und man sollte ihn auf jeden Fall jetzt eben im Kino entdecken. Imagine Waking Up Tomorrow and All Music Has Disappeared. Das ist eben auch ein Film darüber, was Musik in unserem Leben bedeutet. Und diese schreckliche Vorstellung, sie wäre nicht mehr da, wäre natürlich absolut furchtbar. Es ist ein Film von Stefan Schwieter, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke, den ich also Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, dieses Werk, auch wenn Sie jetzt nie ein Fan waren von KLF. Aber man sieht es auch, du hast eine Umfrage gemacht, die Leute dürfen auf der Straße einfach singen. Und diese Songs, die sind schon noch sehr präsent bei vielen, bei einer bestimmten Generation, ne?
Ja, ich muss sagen, ich selber kannte KLF vorher auch nicht. Ah, ja. Bevor ich diesen Film gemacht habe, war also für mich auch diese ganze Geschichte eine große Entdeckung, die hier erzählt wird.
Vielleicht ganz gut, dass man da so unbefangen dann rangeht. Jetzt haben wir hier The KLF.
Haben wir das FSK noch Zeit?
Ja, das kommt natürlich, das wäre der nächste Punkt. Das FSK, da bist du nämlich zu Gast und zwar morgen um 19.45 Uhr, ganz wichtiger Hinweis, im FSK in Kreuzberg. Und da bist du bei der 19.45 Uhr Vorstellung dabei und wirst danach dann auch Rede und Antwort stehen. Jetzt aber The KLF, der Rechtsbruch. Justified and Ancient. Normalerweise reden wir hier eben wirklich über Kinofilme, also über Filme, die es auf die große Leinwand geschafft haben und sind da auch ziemlich konsequent. Und damit hallo und herzlich willkommen, Anna Wollner ist da.
Hallo Knut.
Anna, das könnte sich durchaus ändern, denn der Streaming-Anbieter Netflix, der bisher für Serien noch ziemlich bekannt war, House of Cards oder Orange is the New Black oder Sense8, der dafür eben verantwortlich war, will nach dem Serienmarkt nun auch auf den Kinomarkt drängen und den richtig aufwirbeln. Seit letzten Freitag haben sie zumindest in Deutschland ganz exklusiv den Film Beasts of No Nation im Angebot. Der Film, und das ist jetzt schon die erste Besonderheit, hatte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig, lief dann, Anna, in Toronto und ist jetzt eben bei uns im Netz zu sehen und nicht im Kino. In den USA übrigens in 30 Kinos etwa.
In ausgewählten Kinos, aber auch das hat nicht richtig funktioniert.
Anna, nun hast du den Film ja gesehen und auch den Regisseur, der übrigens ein sehr bekannter und sehr talentierter Mann ist, getroffen. Was ist das erstmal für ein Film, dass wir darüber erstmal reden?
Also es ist der exklusive Spielfilmeinstand, zumindest den Dokumentarfilme, die hatten schon ihre Premiere auf Netflix und Beasts of No Nation erzählt jetzt eben vom Schicksal eines Kindersoldaten in einem nicht näher genannten afrikanischen Land. Der Film ist äußerst hart, was man in den ersten Minuten gar nicht vermutet, denn er beginnt unglaublich verspielt mit ein paar Jungs, die versuchen Geld zu verdienen und mit einem alten Fernsehgehäuse Live-Kino machen. Die stellen ihn einfach irgendwo auf, verlangen Eintritt und wer sich vor dieses ausrangierte Gerät setzt, bekommt alles geboten. Wirklich von der Soap-Opera bis hin zum Karate-Film. In der Hauptrolle eben Agu und seine Freundin Freunde, aber diese Idylle, die ist bald vorbei, denn der Film kippt und zeigt, wie aus unschuldigen Kindern grausame Rebellen werden. Denn im Bürgerkrieg muss Argos Familie fliehen, er bleibt zurück und stolpert in seinen Flipflops in die Arme von Rebellen und die stehen unter der Führung des Kommandanten. Der wird archaisch und angsteinflößend gespielt von Idris Elba und der schart eben eine kleine Armee Kindersoldaten um sich und macht aus ihnen Killermaschinen, wilde Tiere, Biester eben.
Es gibt ja sehr viele und sehr starke Filme zu diesem Thema, also Kindersoldaten. Wie hat jetzt Fukunaga die Gräuel dieses Krieges bebildert, so muss man es ja sagen?
Er ist eine Etage tiefer gegangen, mehr oder weniger, und erzählt den Film wirklich aus der Sicht der Kinder. Und das macht ihn unglaublich bedrückend. Die Kamera ist immer auf der Höhe von Argo. Wenn er unter Drogeneinfluss kämpft, sind die Bilder rosa, so schwammig wie auf Wolken, fast surreal schon. Und wenn Argo wegschaut, weil er die Momente der Gewalt nicht erträgt, dann schaut auch die Kamera weg. Und in dem Moment auch wir. Und wir sind hilflos alleine gelassen. Denn so meint Fukunaga, ein Film kann immer nur eine Annäherung an die Erfahrung eines Kindersoldaten sein.
Ich habe ein paar eigene Erfahrungen aus Krisen und Kriegsgebieten. Dort habe ich gelernt, dass der Tod noch viel grausamer ist, als dir jeder Film weismachen will. Jeder Film kann die Erfahrungen vor Ort nur in Ansätzen ersetzen. Wie der Tod zum Beispiel riecht. Vielleicht geht der Film doch für einige Leute zu weit. Für mich hätte es sich aber falsch angefühlt, die Erfahrungen der Kinder in diesen Konflikten zu beschönigen.
Trotzdem, er beschönigt nichts und ist an einigen Stellen kaum zumutbar und aushaltbar. Es geht so weit, dass in Venedig sogar Leute das Kino verlassen mussten, weil sie mit dieser Gewalt einfach nicht umgehen konnten.
Also der Regisseur Kari Fukunaga hat fürs Kino gearbeitet, der hat aber auch sehr erfolgreich fürs Fernsehen gearbeitet. Beides merkt man jetzt übrigens, dass es vielleicht ein Kinofilm ist, der doch eher auf der großen Leinwand laufen sollte und hier eben in den kleinen Bildschirm gepresst wurde.
Also Fukunaga hat zum Beispiel im Fernsehen die Serie True Detective gemacht und er hat den Film, also Beasts of No Nation, jetzt unabhängig produziert und hat ihn eigentlich ins Kino bringen wollen. Aber Netflix hat sich einfach die Rechte gesichert. Der Film hat 6 Millionen gekostet, Netflix hat 12 Millionen gezahlt und wie Fukunaga sagt, kaum Einfluss gehabt auf den fertigen Film.
Nicht viel, denn Netflix hat den Film ja gekauft, nachdem wir ihn gedreht haben. Es gab in der ersten Fassung mehr Off-Kommentare, denn schon das Buch ist aus der Perspektive der Kinder. Wir wollten eigentlich ganz darauf verzichten, mussten aber an einigen Stellen die Geschichte mit mehr Informationen unterfüttern, um die innere Reise der Kinder besser nachvollziehen zu können. Aber bei der Kameraarbeit hat die Entscheidung keinen Einfluss gehabt. Selbst bei der Serie True Detective hat es mich nicht beeinflusst.
Insofern wird Netflix mit dem Einstieg ins Filmgeschäft nicht unsere Sehgewohnheiten verändern, sondern einfach eher unser Sehverhalten.
Also doch ein ganz wichtiger Schritt, finde ich. Und wahrscheinlich wird das in der Zukunft uns noch sehr viel beschäftigen. Also es ist schon ein Angriff eben von Netflix auf das Kinogeschäft. Was bedeutet das? Mal jetzt unabhängig von der Qualität des Films, die, glaube ich, unstrittig ist.
Naja, wir werden nicht weniger gucken, wir verlagern es nur. Also sprich, wir gucken Filme zu Hause statt im Kino und die Verwertungskette wird sich einfach ändern.
Wir haben in den letzten Jahren vor allem im amerikanischen Raum das Problem, dass einfach zu viele Filme im Kino laufen. Es wird immer schwieriger, überhaupt einen Platz auf einer Kinoleinwand zu ergattern. Netflix verändert diese Situation jetzt, weil sie nicht unbedingt Erfolge an den Kinokassen einfahren müssen, gerade für Filme, die keine großen Kassenschlager sind. Netflix übernimmt das Risiko, die Drehbuchautoren und Regisseure können sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren und sich Stoffen widmen, die nicht von vornherein finanziell vielversprechend, dafür aber intellektuell, sozial, emotional oder künstlerisch spannend sind.
Aber genau das kann man ja auch als Chance betrachten. Ein Film wie Beasts of No Nation hätte es, trotz der Oscar-Chancen, über die jetzt auch geredet wird, an der Kinokasse in Deutschland schwer gehabt. In Amerika ist er in den ausgewählten Kinos gefloppt. Da hat man sich dann doch eher entschieden, den Film auf Netflix zu gucken, wobei Netflix auch über die Nutzerzahlen nichts sagt. Also wir wissen eigentlich gar nicht, wie viele Leute den Film schon gesehen haben. Aber bei Netflix sind es eben in Deutschland rund 1 Million, die den Film gucken könnten. Und da funktioniert ja jeder Abonnent auch so wie so eine Art Multiplikator, weil ja noch natürlich mehr Leute mitgucken können. Und 1 Million Zuschauer müsste der Film im Kino auch erstmal schaffen. Spannend wird es noch mit anderen Filmen von Netflix, wie zum Beispiel War Machine. Das ist ein Film, der von Brad Pitt mit Plan B, seiner Produktionsfirma, und Netflix eben co-produziert wird. Also ein Brad Pitt-Film, der dann nur auf Netflix zu sehen sein wird. Aber ganz ehrlich, es gibt auch so ein paar Filme, Da kann man eigentlich froh sein, dass sie nicht ins Kino kommen. Zum Beispiel der 4-Filme-Deal mit Adam Sandler. Also wirklich jeder Adam Sandler-Film, der nicht ins Kino kommt, ist eine Chance für das Kino.
Sagt Anna Wollner, bei der ich mich herzlich bedanke. Wir haben jetzt aber erstmal bei Netflix den Film Beasts of No Nation, also eine neue Verwertungsmöglichkeit, eine neue Präsentationsform auch für Kinofilme.
Und
ich danke dir.
Ein Film, der sich trotz des kleinen Bildschirms lohnt.
Jetzt bei uns im Kino zu sehen, der Film im Malala, Ihr Recht auf Bildung, also ein Dokumentarfilm über diese bemerkenswerte junge Frau aus Pakistan. Und wir haben uns überlegt, wer könnte diesen Film über eine Friedensnobelpreisträgerin, über diese mutige junge Frau am besten besprechen, und sind auf Shayan Rias gekommen, Filmstudent in Berlin, der also auch wirklich diese Wurzeln ganz gut kennt. Shayan, damit erstmal hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Knut.
Du bist
Danke.
Da in Berlin geboren, aber deine Eltern
Richtig.
Stammen aus
Kommen
Pakistan.
Kommen beide aus Pakistan, genau.
Das heißt, du bist doch öfter noch im Land.
Ich versuche einmal im Jahr dahin, genau, meine... Also ich habe ganz viele Verwandte noch dort, genau.
Kennst also die Hintergründe ganz gut.
Richtig,
und kannst
ja.
uns vielleicht erstmal diese junge Frau so vorstellen und sagen, welche Bedeutung sie auch für dich ganz persönlich hat, Malala.
Ja, also Malala Yousafzai ist eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit. Aus dem Swat-Tal kommt sie in Pakistan. Sie hat ungefähr 2011 angefangen, für die BBC einen Blog zu schreiben, in dem sie halt ja wiedergegeben hat, wie es ist, ein junges Mädchen, Schulkind zu sein. Und dadurch hat sie halt für Aufmerksamkeit gesorgt, ist dann aber leider dadurch auf die Strichliste der pakistanischen Taliban gekommen.
Ist das eigentlich eine Todesliste, ne? Oder was sagst du?
Ja, natürlich. Das ist eine Todesliste. Sie wurde gedroht. Ihr Vater war auch selber Lehrer und hatte auch eine Schule betrieben dort im Tal. Und die Taliban hat dann ganz klar gesagt, also ihr zwei seid auf unserer Liste und ihr solltet damit aufhören. Ganz banal ausgedrückt. Mhm. Und sie hat weiterhin aber dafür sich für Bildung eingesetzt. Sie hat weiterhin geschrieben, sie hat Interviews gegeben und ist dann auch auf einer internationalen Ebene dadurch bekannt geworden. Und das ist halt ganz bemerkenswert, dass sie wirklich nicht in so einem jungen Alter nicht damit aufgehört hat und hat dann auch natürlich als jüngste Friedensnobelpreisträgerin im letzten Jahr halt nochmal auf so einer globalen Ebene gezeigt, wie wichtig es ist, wofür sie steht und wofür sie sich einsetzt, für Bildung, für Kinder.
Ist sie eigentlich inzwischen mehr sowas wie ein internationaler Star oder kennt man sie eben auch in Pakistan? Also hat sie dann die gleiche Bedeutung, die gleiche Berühmtheit auch?
Berühmt ist sie auf jeden Fall. Sie ist sehr populär. Jeder weiß, wer Malala ist. Es gibt aber halt zwei Schulen, also Gedankenschulen sozusagen. Die eine sagt halt, dass sie sozusagen so ein PR-Gag ist sozusagen, dass es halt eher so ein Charakter ist, um Pakistan schlecht darzustellen. Diese Meinung teile ich nicht wirklich. Ich finde schon, sie ist ein guter Botschafter für das Land. Hier ist eine junge Dame, die lebt jetzt natürlich auch nicht mehr in Pakistan. Wenn sie jetzt zurückkommen würde, gäbe es auch weiterhin diese Drohung für sie. Sie lebt jetzt in Birmingham in England. Und ja, also sie setzt sich weiterhin für Bildung ein, jetzt nicht nur für pakistanische Kinder. Dadurch gibt es auch natürlich ganz viele Leute in Pakistan, die sie auch wie ich sehr hoch anschätzen, ja.
Jetzt haben wir also einen Film über sie. Erzähl uns auch erstmal, wie der gemacht ist. Also was ist so die Struktur, was ist die Erzählweise?
Ja, vom Regisseur Davis Guggenheim, der hat sein Herz schon auf jeden Fall im rechten Fleck. Der hat ja schon mal über einen Film über Bildung gemacht, Waiting for Superman hieß der. Da ging es um das amerikanische Bildungssystem. Mhm. Und da ging es eben auch um Rechte auf Bildung für Kinder. Und deswegen ist er vielleicht schon eine gute Wahl, diese Geschichte zu erzählen. Leider ist mir dieser Film halt, dieser Dokumentarfilm wirklich zu simpel. Also da ist kaum eine Spannung, kaum ein Konflikt. Man schaut über 90 Minuten, wie toll Malala ist. Und das ist halt wirklich auch für jemand, der sie so schätzt. Man will schon ein bisschen mehr von der anderen Seite hören. Was sind sozusagen die Gegenargumente? Aber in diesem ist es halt wirklich nur ein Porträt über sie, was vielleicht für viele auch völlig ausreicht, wenn man halt nichts von der Geschichte weiß. Aber vielleicht will man halt einfach mehr wissen über sie. Und dafür ist halt dieser Dokumentarfilm einfach nicht ausreichend.
Das wird auch das Verhältnis zum Vater ja wohl ein wenig geschildert, der ja sehr wichtig ist, der vielleicht sogar hinter ihr steht. Und das ist ja auch so ein, also hinter dem Projekt Malala. Ja. Und das ist ja auch so ein Konfliktpunkt, der immer wieder diskutiert wird. Ist sie nicht auch Teil einer international gut gemachten Vermarktungsstrategie? Mhm. Was ich persönlich übrigens gar nicht so schlimm finde, weil man muss sie irgendwie bekannt machen, ihre Botschaften an die Leute bringen. Aber das könnte ja auch Teil sein einer solchen Betrachtung im Film.
Ja, das ist interessant. Also ich sag mal so, Malala steht ja für sich. Egal, wer sie jetzt repräsentiert, ob sie jetzt Teil dieser PR-Maschinerie ist, was sie sagt, das steht ja für sie und für ihre Persönlichkeit. Und ich finde das, wie du sagst, das ist wirklich nicht schlimm, wenn sie jetzt irgendwie sozusagen die Mittel, die sie hat, die nutzt sozusagen ihre Botschaft zu verbreiten. Der Vater ist in dem Fall sehr wichtig für sie, das kommt auch im Film rüber. Im Original heißt er übrigens auch He Named Me Malala, also er hat sie nach einer historischen Figur benannt. Er war halt Lehrer, sie ist auch die Älteste, sie hat zwei jüngere Brüder und er hat sie von Anfang an wie ein Sohn sozusagen. Und das ist ja für die Verhältnisse ist das wirklich was ganz Neues, was ganz Interessantes, wenn man sozusagen die Tochter gleichstellt mit den Söhnen. Ja, das kommt auf jeden Fall rüber, wie wichtig der für sie ist.
Zu Macher noch ein Wort. Also es sind Beobachtungen, man sieht ihr beim Leben zu. Und dann gibt es aber noch andere Elemente.
Richtig, also ganz überraschend fängt der Film mit einer Animation an, die halt wirklich nicht so, also vor allem jetzt in diesem Zeitalter, wo man Filme wie Alles steht Kopf hat, wo man wirklich so perfekte Animationen hat, finde ich, in diesem Film ist das wirklich zu amateurhaft rübergebracht. Und auch die Struktur an sich, also wie der geschnitten ist, das ist wirklich so wie, ja, so ein Studentenabschlussfilm, muss man leider sagen, den kann man auch irgendwo auf YouTube zusammen, also da sind wirklich so einfach nur Szenen angereiht, hochgepackt und gesagt, hier, das ist das Produkt Malala und dafür steht sie.
Dir fehlt die Handschrift des Regisseurs, seine Haltung.
Auf jeden Fall. Und auch, da sind charmante Szenen auf jeden Fall. Zum Beispiel ihre, man sieht zum Beispiel, wie sie mit ihrer Familie ist, mit ihren Brüdern. Ist auch ganz lustig. Der eine sagt dann zum Beispiel, ja, sie setzt dich für Menschenrechte ein und so weiter. Aber nur wir wissen, wie brutal sie ist. Und der ganz Kleine sagt dann auch, ja, wenn der Ältere mich schlägt, nimmt sie mich in Schutz. Aber dann, wenn ich bei ihr im Zimmer bin, gibt sie mir auch eine Schelle. Und sie sagt, ja, das ist meine Liebe, was die Liebe für meine Brüder. Das sind so kleine Vignetten und die werden irgendwie nie wirklich weiterhin erforscht. Also das geht immer gleich zu einem nächsten Punkt, der dann wirklich diese Spannung auslöscht.
Malala, ihr Recht auf Bildung, ein Film, der diese Frau würdigt, aber wie wir gerade gehört haben, vielleicht auch nicht plastisch genug macht, also uns nicht nah genug bringt. Danke dir ganz herzlich, Jean Rias war heute unser Gastkritiker zu diesem Film.
Ja, danke.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, stellen sich folgende Situation vor. Sie sind in Polen, im Süden Polens, 1943. Die Front kommt langsam näher, aber sie ist noch längst nicht dort. Und wir sind in einem deutschen Stützpunkt. Deutsche Soldaten sind dort und führen erstmal das normale Soldatenleben, das man sich auch so vorstellt. Und das kann man auch sehen in dem Film Unser letzter Sommer, der zum einen ein Kriegsfilm ist, zum anderen aber auch eine Liebesgeschichte erzählt und eben erzählt von diesen sommerlichen Bildern, dieser sommerlichen Zeit. Das ist ein schöner, ein prachtvoller Sommer. Und das klingt jetzt vielleicht schon erstmal ganz merkwürdig, wenn wir von einem Film reden über den Krieg. Und es ist auch ein sehr eigenwilliger, sehr besonderer Film über den Krieg. Und vielleicht ist es ein Film, wie man ihn so noch nie gesehen hat, wie man vielleicht noch nie vom Krieg erzählt hat. Ich freue mich sehr, dass es auch eine RBB-Produktion ist, kann man auch mal sagen, nämlich eine Leuchtstoffproduktion, wo man ja sehr bewusst sucht nach Stoffen, die eben zu tun haben mit deutsch-polnischer Region, hier mit unserer Landschaft, mit unserer Geschichte, mit unserer Gegenwart. Und ich freue mich sehr, dass der Regisseur da ist, der schon eine ganze Reihe von Dokumentar- und Kurzfilmen gemacht hat, aber hier eben sein doch sehr beachtliches Regiedebüt für einen Spielfilm vorgelegt hat. Erstmal herzlich willkommen, Michał Rogalski ist aus Polen. Hi, Cześć.
Hello, Cześć, guten Tag.
Ich weiß, dass du Deutsch sehr gut verstehst, aber du wirst Englisch antworten.
Ja.
So haben wir uns jetzt geeinigt. Und es ist eben ein Film über junge Leute. Junge Leute im Jahre 1943 und das sind wunderbare polnische und deutsche Schauspieler in diesem Film zu sehen. Einige sehr bekannt. Jonas Nei zum Beispiel spielt eben die Hauptrolle, die deutsche Hauptrolle und dieser Truppe von Soldaten eben auch als eine wichtige Bezugsperson für die Hauptfigur ist ein Schauspieler, den wir auch schon in vielen deutschen Filmen gesehen haben. Freue mich sehr, dass er mal wieder bei uns ist. Gerdi Zind. Hallo, willkommen Gerdi.
Hallo, Michael.
Jetzt aber erstmal die Frage an dich, Michał. Ich weiß, dass du als Pole auch einen ganz persönlichen Bezug hattest zu dieser Geschichte. Also, dass es so einen ganz persönlichen Anlass gab. Es steht ja auch vorne als Widmung bei diesem Film. Dank an meine Großmutter, die mir alles erzählte. Und ich glaube, dieser Bezug zur Großelterngeneration war für dich sogar so etwas wie eine Initialzündung, diese Geschichte eben so zu erzählen, wie du sie eben in dieser besonderen Weise erzählst. Was ist da geschehen?
I can tell that some sparking moment for this story was a story told to me by my grandmother, and she. But generally, it was not a story of horror. It was not a story of extermination and mass extermination and so on. But it was a story of regular life. Of course, there was this something hanging over their head. But you know, there was 5 years. Each year had 365 days, and not every day they were facing death. Or maybe they were facing the death almost every day, but not every day something came finally. Mm-hmm. So they had also some days of beautiful weather, love, friendship, love, and what's most important, the hope for the next to survive to the next day.
Mm-hmm. In der Tat ist es so, dass eben seine Großmutter ihm diese Dinge erzählt hat, dass sie sozusagen wichtig war für ihn, diese Zeit zu verstehen. Und sie hat natürlich
nicht nur von den schrecklichen Dingen erzählt, von den Massenhinrichtungen, von den Morden erzählt, sondern das Jahr, es waren 5 Jahre, eben, die sie da erlebt hat in der deutschen Besatzung, hatte 365 Tage. Und da gab es auch Tage eben von Liebe, von Freude, aber eben auch von der großen Hoffnung, dass es eben wieder besser werden würde. Und das ist eben Teil ihrer Erfahrung gewesen. Es gab sozusagen auch die Normalität. Es gab gewissermaßen auch den Alltag, Mihau. Davon erzählst du ja auch in diesem Film, dass da ganz normale Dinge geschehen, dass man erstmal ganz normal miteinander umgeht. Gerdi, und du bist eben als in dem Film einer der Soldaten dort in diesem Stützpunkt. Und wie hast du das erstmal überhaupt empfunden, so als Schauspieler in einer deutschen Besatzeruniform, muss man ja sagen, in Polen zu drehen und dann eben so eine Geschichte zu erzählen? Wie war das für dich?
Ich muss sagen, also Mihau hat uns ziemlich leicht gemacht, also durch diese ganzen Kulissen, durch die Klamotten, die man natürlich angezogen hat, also empfunden, also ich wollte es halt einfach auch spielen, also es war halt irgendwie mal was Historisches, es war halt auch eine sehr, nicht eine sehr aggressive Geschichte, sondern sehr eine, also ja, ich war halt sehr beeindruckt von den ganzen Requisiten, die man halt so, und ich glaube, das hat einen leicht gemacht, ja, halt so unglaublich halt so dort einzutauchen in diese Geschichte halt. Und genau, und ich muss sagen, also auch die polnische Kompanie, also die haben uns so viele Sachen ermöglicht einfach auch, dass es halt einfach uns Schauspielern theoretisch jetzt sehr, sehr leicht gefunden hat, also so dort also unseren Part einzunehmen und unsere Rolle zu spielen.
Yes, so I would like to say that first we just approached a little bit unorthodox with the actors, because first thing I did, we were not rehearsing the texts, we were not rehearsing the scenes, but I took the guys, both of them, Jonas and I, and Gerdicin, to Poland. Mm-hmm. I invited them during the summertime, mm-hmm, and I took the boat on the Wisła River, and we spent wonderful 2 days sleeping on the sandy beaches of, wow, Wisła. And I asked them, look guys, you are as alien to this country, mm-hmm, now, mm-hmm, as they were, mm-hmm, back then, mm-hmm, so just watch yourself, watch, mm-hmm, what are your reactions to this, mm-hmm, landscape, to the people, to what's around you, mm-hmm, and I think it was a wonderful time for both for three of us, and we just, mm-hmm, I was on this river at 2 weeks ago and I had it in my mind still.
Also er hat eine sehr schöne Methode angewandt, der Regisseur, um mit den beiden erstmal überhaupt so ins Gespräch zu kommen. Sie haben also gar nicht geprobt, sondern sie haben eine Reise unternommen auf der Weichsel, genau, mit dem Boot. Nicht? Waren also mehrere Tage unterwegs.
Wahnsinn.
Und nicht, haben es also offenbar auch sehr genossen. Und mir hat immer dann gesagt, Leute, ihr seid jetzt etwa so fremd, wie damals die anderen fremd, genau, waren in diesem Land. Nicht empfindet, genau, es als Fremdheit. Ja. Und das sind sie auch, sie sind Besatzer. Gerade jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, weil auch die Figur von Jonas und auch du, sie versuchen ja diese Grenze zu den Polen zu verwischen. Mhm. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen schildern, wie die sich verhalten.
Ja, ich glaube, also, sie versuchen also auch so mit dieser ganzen, überhaupt dort, wo sie sich aufhalten, also, theoretisch also auch mit diesen Menschen also zusammenzuleben halt. Das ist das Ding. Und ich glaube, also, sie wollen halt theoretisch also wollen sie ihren Dienst abziehen und wollen auch nach Hause, mhm, sehen genauso diese Menschen als Menschen halt und sind völlig erschüttert davon, theoretisch durch diesen Kommandanten, halt, dass sie halt auf einmal irgendwie auf Leute schießen müssen oder dass sie halt irgendwie so eine Sache erleben, da wo du sagen kannst, oh Gott, das hätten sie sich nicht vorgestellt, hat, sondern man, das ist das, dass die Leute auch immer weiter merken, halt, oh Gott, die rutschen halt immer tiefer und es wird halt immer, immer aggressiver.
Bei mir, das ist eben die Frage, in dem Film zeigst du eben die deutschen Soldaten, also die Grausamkeiten sind offensichtlich, ja, das weiß man auch, was da Schreckliches geschieht, mhm, nicht zuletzt durch diesen neuen Kommandanten, der so richtig ein scharfer, ja, Hund ist, genau, nicht, aber es ist schon klar, die Deutschen sind nicht alle geborene Mörder und auch die Polen sind nicht alle Helden.
Ja, ja, so nobody is born a hero or nobody is born a coward. We don't know. It's just happening. And people are reacting to what's coming. And I would say that this is also a movie about losing innocence for them, but mostly for our young characters, Romek and Guido, or Jonas Nye and our Filip Piotrowicz. So, but those older guys also, nobody is a killer, nobody is on everyday basis, and nobody wants to, you know, make terrible things. Mm. But then the orders come, and what do you do? Mm. That's the question.
Also er sagt, es soll nicht gezeigt werden, dass, also es ist auch nicht so, niemand ist nur ein Held oder niemand ist nur ein Feigling. Und das gilt ihm auch ganz besonders für die beiden Hauptfiguren, also Romek und Guido, die wir im Film ja sehen können. Und es geht auch vor allem darum zu erzählen, wie die ihre Unschuld verlieren. Das ist eigentlich die Geschichte vom Verlieren der Unschuld, was in diesem Film ja geschildert wird, weil die Leute eigentlich auch, Gerdi hat es ja auch geschildert, eigentlich ein ganz normales Leben leben wollen. Dann kommen eben die Befehle, wo sie sich danach richten und wo das Schreckliche dann geschieht. Und Micha, du zeigst ja eigentlich das Schreckliche im Film nicht wirklich, sondern es gibt immer so kleine Symbole. Wenn man genau hinsieht, dann versteht man es auch. Also man sieht die Kleidungsstücke, die auf den Gleisen liegen. Man sieht die Koffer, die da stehen. Allein schon die Güterwagen haben keine Unschuld mehr. mehr als Bild. Man weiß, was damit geschieht.
Yeah, because I just thought that we saw it all in many movies, the blood, the corpses, whatever. I didn't want to do it. I just wanted to go a little bit subtle way. But this subtle way has this that. You see the clothes are lying on the railway tracks, and then you have to imagine who are wearing those clothes. And this is maybe more powerful just than showing the dead bodies.
Also wir haben schon so viele Bilder gesehen, sagte er. Wir kennen ja diese Bilder alle. Und er meint, statt jetzt das Blut zu zeigen, das Schreckliche zu zeigen, nimmt er eben solche Dinge wie eben diese Kleidungsstücke, die da liegen. Und dann kann sich ja jeder vorstellen, wer hat die getragen, was ist da geschehen. Und er glaubt, das ist vielleicht eindrucksvoller, als eben Leichen zu zeigen, Leichenberge zu zeigen. Also dadurch hat er diese Wirkung. Es ist auch eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte. Es gibt dieses junge Mädchen, sowohl der deutsche Soldat als auch mit der polnischen Heizer, der Lok, verlieben sich doch in sie, und es gibt da durchaus auch so eine Eifersuchtsgeschichte, die miterzählt wurde. Und könnte man ja sagen, ist das nicht doch sozusagen ein Weg, die Dinge zu verharmlosen? Wir sind mitten im Krieg 1943, also eine so zärtliche Liebesgeschichte zu erzählen, ist das nicht auch vielleicht ja doch verharmlosend?
Yes, so I hope this story has many layers. It's about youth, about using innocence, about coming of age, about love, about impossible friendship between representatives of German and Polish nation. Yes, that's. I hope it's still readable. You can see it in the movie. You can see it in the movie. And about the war makes everybody guilty in a way, because there is a time of huge demoralization. The society as we know it, the democratic society of citizens, got spoiled totally. And in the times where their life is worth nothing, it's everything is possible. You can't be sure of your tomorrow.
Also er betont, der Film hat ja mehrere Ebenen, mehrere Aspekte. Also es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte auch. Es ist eine Geschichte natürlich auch über den Krieg. Und er glaubt oder hofft doch, dass all diese Dinge, so wie sie erzählt werden, verständlich sind, dass man versteht, was sie eigentlich damit ausdrücken will. Es geht ihm einfach darum, dass niemand da unschuldig bleiben kann in so einem System, wo er sozusagen alles Zivilisatorische gesprengt wird, wo davon nichts mehr da ist. Ist es ganz logisch, dass sozusagen in so einer Gesellschaft absolut niemand ungeschoren herauskommt und sozusagen jeder einen Teil an Schuld hier mitträgt. Das ist das, was dieser Film auch erzählt, Gerdi. Und er erzählt es eben in einer Weise, wo ich dachte, vielleicht ist das auch gerade so für jüngere Leute ein ganz guter Einstieg in so ein Thema, weil die haben ja auch schon viel gesehen und werden in der Schule konfrontiert mit schrecklichen Bildern.
Man kennt halt auch diese ganzen Wehrmachtsfilme oder die ganzen Zweiten Weltkriegsfilme, da wo halt nur noch Gewalt und Schießen und. Es ist halt wirklich, ich muss wirklich sagen, dass diese Truppe, die dort in diesem Ort ist, das sind halt alles irgendwie Familienväter, das sind wirklich so ganz normale Menschen. Und
that is maybe very scary.
Ja, yeah, und das ist das.
Besonders
und
das Angst,
genau, das, das. Nee, das macht einen wirklich besonders. Selbst die erschrecken sich ja selber.
Vielleicht ist es so ein Kriegsfilm wirklich für eine neue Generation, auch für einen neuen Blick. Denn ich muss es nochmal betonen, ich finde es wichtig, auch bei aller Normalität, die da erzählt wird, das Grauen ist als Hintergrundrauschen immer vernehmbar. Also man hat ja nie das Gefühl, dass da nicht trotzdem was Schreckliches irgendwo passiert. Aber in dieser Art, wie du es indirekt erzählst, ist es vielleicht wirklich für eine neue Generation von Zuschauern auch ein idealer Film. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Regisseur, der diesen Dankeschön. Film gemacht hat. Dziękuję bardzo. Michał Rogalski hat diesen Film gemacht und bei einem der Darsteller, bei Gerdi Zint, unser letzter Sommer, Danke. Ist jetzt im Kino zu sehen. Vielen Dank. Ich sage Tschüss. In der nächsten Woche dann bei uns kein geringerer zu Gast als Jean-Jacques Annaud, der französische Kultregisseur, mit einem neuen Film über Wölfe, Der letzte Wolf. So heißt in dieser Film. Mehr dazu in der nächsten Woche. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.